Hallo ihr Lieben, es ist endlich mal wieder Sonntag und ihr seid dabei bei den 20 Märchenminuten. Neue Folge, neues Ding. Heute gibt es einen Abenteuerroman von Jules Verne. Der Kurier des Zaren ist eine etwas längere Geschichte. Es wird einige Folgen in Anspruch nehmen und ich freue mich darauf, das so ein bisschen ausführlicher vorlesen zu können. Und ich hoffe, dass ihr dabei bleibt. Ich finde es jedenfalls eine sehr, sehr spannende Geschichte. Michael Strogoff, Ivan Ogarev, die Tundra und so weiter. Also lasst euch überraschen, da ist wirklich ganz, ganz, ganz viel drin. Das Ding wurde geschrieben 1876, also lange vor der Oktoberrevolution 1918. Also das Zarenreich bestand noch, es waren ganz normale hierarchische Verhältnisse in Russland, nämlich der Zar, die Leibeigenen und so weiter. Also es ist alles eine etwas andere Zeit, aber es ist sehr, sehr spannend. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und jetzt geht's auch los. Erstes Kapitel, die Verhaftung. Selbst in den bewegtesten, unruhigsten Zeiten war es in Russland nicht alltäglich, dass ein Eilpostwagen mitten in der Nacht, noch dazu auf freier Strecke, angehalten und ein Passagier von Bewaffneten herausgezerrt wurde. Dass auch ihm solches widerfahren könnte, daran dachte Michael Strogoff nicht, als er und zwei andere Reisende sich vergeblich bemühten, in den harten Polstern des Postwagens ein wenig zu schlafen. Wieso sollte er auch an einen Überfall denken? Die Postkutsche brauste mit größter Geschwindigkeit durch die russische Winternacht. Draußen trieb ein mörderischer Schneesturm sein Unwesen. Der nächste planmäßige Aufenthalt lag noch mehr als 2 Stunden entfernt. Im engen Innenraum des Coupés war es bitterkalt, feucht und stickig. Die kleinen Fenster waren wegen des Windes fest verriegelt. Der junge Mann rückte, steif geworden, auf seinem Sitzplatz hin und her. Es war schon fast Mitternacht. Hinter dem Vorhang, der ihn von dem ihm gegenüber sitzenden Reisenden trennte, seufzte er, gähnte dann kräftig und schloss wieder die Augen. Er konnte einfach keinen Schlaf finden. Unter seinem dicken Pelz, den er jetzt halb geöffnet hatte, trug Michael Strogoff eine elegante Uniform. Sie ähnelte der eines berittenen Jägers. Stiefel, Sporen, pralle Hosen, ein mit Goldschnüren verbrämter Rock. Auf seiner breiten Brust kreuzten sich die beiden silberbeschlagenen Schulterriemen, an denen eine großkalibrige Reiterpistole hing. Der junge, hochgewachsene Mann war Offizier im Leibkurierkorps des russischen Zaren. Er stammte aus Sibirien, hatte dort seine Mutter besucht und befand sich nun auf der Rückreise nach Moskau. Schon morgen würde er wieder bei seiner Einheit im Kreml sein, weit entfernt von der geliebten Mutter, ihrem abseits gelegenen kleinen Anwesen, aber auch weit entfernt von Untätigkeit und Langeweile. Michael Strogoff war eingeschlummert. Er atmete tief und gleichmäßig. Sein Kopf fiel mehrmals auf die Schulter seines Nebenmannes, ein dicker Händler aus Petersburg. Niemand ahnte auch nur, dass weniger als 3 Kilometer entfernt vor der Route des Postwagens, der immer noch durch die stürmische Nacht holperte, 4 bewaffnete Männer, tief in Pelz gehüllt und frierend zusammengeduckt, unter dem windschiefen Schindeldach einer kleinen Poststation auf die Expresspost warteten. Planmäßig sollte die Kutsche erst dicht an den Vororten Moskaus anhalten. Doch die 4 Männer wollten sie mit gebieterischen Lichtzeichen von Postfackeln, die sie zum Entflammen bereits unter den Armen hielten, schon vorher zum Anhalten zwingen.
»Ich hoffe, dass er überhaupt in dem Wagen ist«, murmelte einer der Wartenden und bewegte eine durchgeweichte Zigarette zwischen den Lippen.
»Das ist er bestimmt«,
versicherte der etwa 40-jährige Anführer der Gruppe seinen drei Begleitern. Und wir werden ihn herausholen. Es könnte heikel werden. Das hier garantiert uns, dass es nicht heikel wird. Der Ältere zog eine schwere Pistole aus seinem Umhang, prüfte die Trommel und schob sie wieder zurück. Und denkt dran, Leute, es muss echt aussehen, ganz echt. Dann entzündeten zwei seiner Begleiter vier Fackeln, die gespenstische Flammenscheine in das Schneetreiben warfen. Der Postkutscher unterdessen richtete sich unter seiner schweren Lederplane auf. Hatte er nicht eben weit voraus ein Lichtzeichen gesehen? Ja, ganz ohne Zweifel. Das Licht wurde größer, wurde zu mehreren Lichtpunkten. Und dann erkannte der Lenker der Expresspostkutsche den Fackelschein. Ein unmissverständliches Zeichen zum sofortigen Anhalten.
Verflucht, was ist hier los? Kam es über seine kalten Lippen.
Er drehte die Bremsen, deren Dornen sich knirschend in den hartgefrorenen Schnee der Fahrbahn stemmten. Unruhig schnaubten die Pferde in die Nacht. Der Postwagen hielt direkt vor der einsamen Station C, bei K. Nur sehr selten wurde dort gehalten. Strogoff fuhr aus dem Schlaf hoch, gerade als die Tür aufgerissen und der Vorhang zur Seite gezogen wurde. Ein pelzvermummter Fremder starrte erst auf seinen beleibten Nachbarn, anschließend auf ihn. Dann hörte er eine heisere Stimme.
»Er ist Kameraden, los! Nehmt ihn in Empfang!«
Ehe der junge Offizier irgendetwas tun konnte, starrte er in die ihm vorgehaltene Mündung einer Reiterpistole.
»Tut das Ding weg, Leute«, murmelte er immer noch schlaftrunken. »Es könnte losgehen, eure Hände sind nass.«
Strogoff registrierte fast automatisch mehrere Eindrücke. Den durchnässten, schneeverklebten Pelzmantel des Mannes, der die Waffe hielt, den Dampf, der aus seinem Munde in die Kälte entwich, die erschrockenen, verängstigten Gesichter seiner Mitreisenden und die drei anderen Männer in Pelzumhängen, die mit brennenden Fackeln im Hintergrund warteten. Der Anführer, der auch die Pistole hielt, befahl jetzt mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete.
»Los, steigen Sie bitte aus! Machen Sie keine Dummheiten, sonst...«
Er bewegte unmissverständlich die Waffe.
»Wer zum Teufel sind Sie?«
wollte Strogoff wissen, schätzte aber sofort seine schlechten Aussichten ein. Erschöpft von der langen Reise, fast steif vor Kälte, eingezwängt zwischen andere Passagiere, hätte auch ein kurzer, überraschender Schlag kaum Erfolg versprochen, um dem Bewaffneten die Pistole wegzuschlagen. Auch ein Kniestoß in den Bauch würde wohl nichts nützen.
»Wer weiß, ob außer den Vieren nicht noch mehr draußen stehen«, dachte Strogoff und erhob sich langsam.
»Popow, Kapitän der Geheimpolizei«, stellte sich der Mann endlich vor. »Und beeilen Sie sich jetzt. Die Post kann nicht wegen eines Entsprungenen die halbe Nacht hier warten.«
»Eines Entsprungenen?«
Michael Strogoff glaubte bestätigt zu hören, was er sich schon dachte. Eine Verwechslung, nicht mehr. Das ließ sich gewiss klären. Und er langte in seine Innentasche unter dem Pelz.
»Pass auf!«
warnte Popow und drückte ihm die Pistole fest auf die Brust.
»Nur keine Furcht«,
lächelte Strogoff spöttisch. »Ich suche nur meinen Ausweis.« Vorsichtig, mit gespreizten Fingern, zog er das Papier aus der Uniform und überreichte es Popow. Der betrachtete den Ausweis einen Moment und zeigte ihn dann höhnisch seinen Kameraden.
»Ganz deutlich und plump gefälscht, genauso wie wir es uns dachten«, sagte er dazu laut und vernehmlich. »Na, hören Sie, ich bin Offizier seiner Majestät des Zaren«, brauste Michael Strogoff auf.
»Gewesen«, fiel ihm Popow ins Wort und wich im gleichen Moment unwillkürlich zurück. Michael Strogoff hatte sich erhoben. Er war gut 1,90 Meter groß, dazu breitschultrig wie ein Ringer. Die anderen Passagiere erholten sich gerade von ihrem Schreck.
»Ich heiße Iwan Iwanowitsch, Händler aus Petersburg.
informierte Strogoffs Nachbar ungefragt die Polizisten. Dieser Junge fand dort, angeblicher Offizier, einer, der auch in der Postkutsche Sporen trägt, der kam mir gleich komisch vor.
Er wird gleich aussteigen,
unterbrach Popow und griff nach einer Tasche unter dem Platz von Strogoff.
Ist das Ihr Gepäck?
Ja, fauchte der junge Mann. Und bitte behandeln Sie es vorsichtig. Ein frischer Maiskuchen meiner Mutter ist drin.
Die Mitreisenden mussten lächeln. Fast hätte der nun Verhaftete ihre Sympathie zurückerobert.
Und nun zeigen Sie mir Ihre Hände. Alle beide bitte,
kommandierte der Polizeiführer. Ein schwaches Klicken wurde hörbar. Doch Strogoff schlug blitzschnell zu und die Handschellen fielen zu Boden.
Ich komm mit! Doch nur ungebunden, rief er ergrimmt. Stecken Sie Ihre Handeisen wieder ein und entscheiden Sie sich. Entweder ich gehe frei mit Ihnen oder Sie müssen mich hier erschießen.
Als Strogoff die Postkutsche verließ, umringt von den 4 Polizisten, fragte der Kutscher von seinem erhöhten Platz aus, wer der Verhaftete denn sei.
Ein Deserteur aus Sibirien,
antwortete der Anführer, der sich Popow nannte, so laut, dass es alle Reisenden verstanden. Kaum hatte er es gesagt, da schlugen auch schon die Reisenden knallend die Wagentüre hinter Strogoff zu. Der Kutscher ließ seine Peitsche auf die Pferde niederfahren, dass sie mit einem jähen Anzug die Kutsche wieder in Fahrt brachten. Natürlich. Mit einem Fahnenflüchtigen wollte man möglichst nichts zu tun haben im Russland jener Tage. Dann stolperte der hochgewachsene junge Offizier, immer noch von einer Verwechslung, die sich bald aufklären würde, überzeugt, hinter seinen Bewachern in die einsame Poststation. Dort hielt ein überdachter, zweispänniger Schlitten. Man stieß ihn hinein, die Männer folgten, und während man ihm weiter die Pistole in den Rücken hielt, begann eine rasende Fahrt durch die Nacht.
2. Kapitel. Der Geheimauftrag.
Majestät, ein neues Telegramm aus Tomsk.
Trifft es zu, dass über Tomsk hinaus die Kabel zerschnitten sind?
Soweit ich unterrichtet bin, ist das seit gestern leider der Fall, Majestät.
Fordern Sie jede Stunde von Tomsk telegrafische Nachricht an, General. Ich wünsche dringend, auf dem Laufenden zu bleiben.
Zu Befehl, Majestät.
Schauplatz dieser Unterredung war eine Ecke im großen Ballsaal des Moskauer Zarenschlosses, in dem sich elegante Tänzer und Tänzerinnen zu den Klängen mehrerer Musikkapellen bewegten. Herren in goldstrotzenden Prunkuniformen und Damen in Seide und mit Edelsteinen und Perlen behängt saßen. Der kleinere der beiden Sprecher, mit zahlreichen Orden geschmückt, der Oberbefehlshaber der altrussischen Streitkräfte, General Kissow, und sein Gesprächspartner, der russische Zar Nikolaus I. Die beiden Herren nahmen kaum Anteil an dem festlichen Galaball. Ihr Blick wanderte unruhig hinaus in die Nacht, wo Moskaus unzählige Glockentürme schemenhaft in den Nachthimmel ragten. Unter dem Fenster sah man die Wachtposten, die mit unaufhörlichem Schritt den Palast ihres Herrschers sicherten. Der russische Zar trug die Uniform eines Offiziers der Gardejäger. Er hielt nicht viel von Prunk und Pomp. Das bot oft seltsame Gegensätze, wenn sich Nikolaus I. in der Nähe seiner prächtig und farbenfroh gekleideten Leibgarde zeigte. Die Männer trugen die wunderbaren Uniformen des Kaukasus. General Kissow wartete vergeblich auf ein Zeichen seines Herrn, das ihn zum Gehen aufforderte. Schweigend stand der Zar am Fenster. Immer wieder überflog er stirnrunzelnd den Wortlaut des Telegramms.
Seit gestern ist also jede Verbindung mit meinem Bruder, dem Großfürsten, abgerissen?
Jawohl, Majestät, und es steht zu befürchten, dass unsere Nachrichten in absehbarer Zeit nicht einmal über die sibirische Grenze hinüberkommen werden.
Aber die Truppen, die in Amur und Transbaikalien stationiert sind, haben Befehl erhalten, unverzüglich nach Irkutsk zurückzumarschieren?
Jawohl, Majestät. Dieser Befehl wurde in dem letzten Telegramm,
das noch über den Baikalsee hinüberging, gegeben.
Und mit den Gouvernements Jeniseisk, Omsk, Semipalatinsk und Tobolsk haben wir seit Beginn des Einfalls dauernd Verbindung?
Jawohl, Majestät. Bis jetzt haben die Tataren den Irtisch und den Obi noch nicht überschritten.
Und über den Verräter Iwan Ogarev ist noch keine Nachricht da?
Der General verneinte. Bis jetzt könne der Polizeichef nicht angeben, ob der Verräter die Grenze passiert habe.
Lassen Sie sofort seinen Steckbrief an alle Stationen durchgeben, mit denen wir noch telegrafische Verbindung haben. Und dann strengste Geheimhaltung.
General Kissow war abgetreten und hatte den Saal unauffällig verlassen. Der Zar wandte sich wieder seinen Gästen zu. Was waren es für Nachrichten, die den Zaren beunruhigten? Natürlich hatten sie nicht ganz unbemerkt bleiben können. Doch in der Öffentlichkeit wagte niemand davon zu sprechen. Jenseits des Urals bahnten sich überaus wichtige Ereignisse an. Es ging um eine Schicksalsfrage des Zarenreiches. Den sibirischen Provinzen drohte eine furchtbare Invasion. Gelang es nicht, den Einfall der Tataren aufzuhalten, so musste man mit dem Verlust des riesigen Gebietes rechnen. In Sibirien, immerhin ein Land mit 2 Millionen Einwohnern, waren 2 Generalgouverneure als Statthalter des Zaren eingesetzt. Die einzige Verbindung zwischen der West- und Ostgrenze Sibiriens über eine Entfernung von fast 9000 Kilometern, eine Eisenbahn gab es ja noch nicht, bildete die Telegrafenleitung, die jetzt unterbrochen war. Nur kurze Zeit war verstrichen, seit General Kissow gegangen war. Jetzt hatte er den Saal wieder betreten und spähte nach dem Offizier in der Gardejägeruniform aus. Der Zar hatte ihn bereits bemerkt.
»Etwas Neues?« fragte er ungeduldig.
»Nein, lediglich die Bestätigung, dass unsere Depeschen nur noch bis Tomsk gehen, Majestät.«
»Sofort einen Kurier!«
Der General eilte davon. Der Zar passte einen geeigneten Augenblick an und verschwand unauffällig in seinem Arbeitszimmer. Er riss die Fenster auf und atmete die frische Luft der herrlichen Julinacht ein. Im Mondschein sah er vor sich den Festungsteil der Stadt, die Türme der Paläste und das riesige Arsenal. Dahinter die Stadtteile, überragt von hohen Giebeln, den Türmen und den Kuppeln der 300 Kirchen. Ein schmales Flüsschen, die Moskwa, schlängelte sich durch die Stadt. Es war Moskau mit dem gewaltigen Kreml, die alte Stadt der Moskowiter, über die der Blick des Zaren schweifte. Noch immer stand er am Fenster seines Arbeitskabinetts, als die Wache den Chef der Staatspolizei meldete. Der Zar winkte ihn herbei.
»Ich will hören, was es über Iwan Ogarev zu berichten gibt«, befahl er kurz.
»Ein äußerst gefährlicher Mann, Majestät«, versetzte der Polizeichef und gab Bericht von Ogarev, der Oberst, der in der kaiserlichen Garde gewesen war. Hochbegabt ist er, aber ganz hemmungslos und von maßlosem Ehrgeiz, der ihn vor nichts zurückschrecken lässt. Er war in hässliche Dinge verwickelt, wurde von seiner kaiserlichen Hoheit, dem Großfürsten, degradiert und später nach Sibirien verbannt. Ogarev ist nach 6-monatiger Verbannung begnadigt worden, berichtete der Polizeichef weiter, nach Russland zurückgekehrt und hat sich später wieder freiwillig nach Sibirien begeben.
»Hat die Polizei in dieser Zeit etwa seine Spur verloren?«, fragte der Zar aufgebracht.
»Na, durchaus nicht, Majestät. Ein Verbannter wird erst nach seiner Begnadigung wahrhaft gefährlich.« So kam es zur Sprache, dass Iwan Ogarev sich in Sibirien zu den Kirgisen begeben und nicht ohne Erfolg die Nomadenvölker aufzuwiegeln versucht hatte. Von dort ging er weiter nach Süden, bis in das unabhängige Turkestan. Überall fand er die tatarischen Volksstämme bereit, in Sibirien einzufallen und einen Aufruhr gegen die russische Herrschaft zu entfachen.
»Jetzt bricht der Aufstand also los«, schloss der Zar. Die Telegrafenverbindungen sind abgeschnitten. Selbstverständlich will Iwan Ogarev, der Verräter, nun an meinem Bruder, dem Großfürsten, Rache üben.
Aufgebracht schritt der Zar in seinem Arbeitszimmer auf und ab. Endlich wagte der Polizeichef, das Schweigen zu brechen.
Majestät haben zweifellos Befehl erlassen, diesen Aufstand mit allen Mitteln zu unterdrücken?
Der Zar nickte.
Na, selbstverständlich. Alle verfügbaren Truppen sind durch telegrafische Anweisung in Marsch gesetzt und ziehen in Eilmärschen zur Uralgrenze gegen die Tataren. Aber es werden wohl Wochen vergehen, bis sie ihnen gegenübertreten.
Und der Bruder, Euer Majestät, der Großfürst, hat mit Moskau keine direkte Verbindung mehr? Fragte der Polizeichef weiter.
Der Großfürst, der in Irkutsk eingeschlossen war, wusste wohl von dem Nahen der Truppen, die der Zar in Marsch gesetzt hatte.
Doch war ihm nicht bekannt, dass Ogarev unter falschem Namen seine Verräterrolle spielte. Er ahnte nicht, dass sich Ogarev in des Großfürsten Vertrauen einschleichen wollte, um die Stadt heimtückisch den Tataren auszuliefern.
Selbstverständlich geht es ihm dabei auch besonders um meinen Bruder, schloss der Zar. Er muss sofort von der drohenden Gefahr in Kenntnis gesetzt werden.
Ein tüchtiger, mutiger Kurier,
auf den rechne ich.
Höchste Eile ist geboten, wagte der Polizeichef zu bemerken.
Majestät, fügte er dann hinzu,
erlauben Sie mir die Bemerkung, ganz Sibirien neigt zur Rebellion.
Es wird doch wohl niemand annehmen, dass die Verbanden mit den Verbrechern gemeinsame Sachen machen werden.
Der Polizeichef stammelte etwas Unverständliches.
Ich traue den Verbanden mehr Vaterlandsliebe zu, fuhr der Zar erregt fort. Kein Russe wird einem Tataren die Hand reichen, um die moskowitische Macht zu untergraben.
Einen Augenblick war es still zwischen den beiden Männern. Der Zar und der Polizeichef wussten, dass auch die Vaterlandsliebe aller Verbanden die Lage nicht bessern könnte. Neben den Tataren musste man auch die Kirgisen fürchten, die sich ohne Zweifel freudig den Anführern anschließen würden, um Moskaus Herrschaft abzuschütteln. Die Tataren bedrohten das Zarenreich nicht zum ersten Male. Sie bevölkerten Turkestan und hatten immer wieder versucht, ihre Unabhängigkeit zu erkämpfen. Früher in diesen Freiheitskämpfen herrschte der ehrgeizige, gewalttätige Khan von Bukhara im reichsten und mächtigsten Staat der Tatarei. Er stellte ein Heer von 100.000 bewaffneten Männern und hatte nun in Iwan Ogarev einen wertvollen Helfer. Der hasserfüllte Verräter Ogarev hatte bald die Leitung an sich gerissen und die Tatarenhorden über die russische Grenze geführt. Raubend und mordend drang das Heer durchs Land. Jeder Widerstand wurde grausam gebrochen. Wer sich unterwarf, wurde gezwungen, sich ins Heer einzureihen.
Wie weit waren die Heerhaufen bisher vorgedrungen? Alle Standortmeldungen waren ganz ungewiss. Sicher war nur eins: Des Zaren Bruder, der Großfürst und mit ihm die Stadt Irkutsk waren in größter Gefahr und mussten schnellstens Nachricht erhalten. 5.500 Kilometer lagen zwischen Moskau und Irkutsk. Aber schlimmer als diese riesige Entfernung war der Ring der Anführer, den es zu durchbrechen galt. Wer als Kurier Irkutsk erreichen wollte, musste übermenschlichen Mut und ganz ungewöhnliche Klugheit besitzen. Gerade wollte der Polizeichef den Raum verlassen, als die Wache abermals General Kissow meldete.
»Bringen Sie mir den Kurier?« fragte der Zar hastig.
»Steht bereits zur Verfügung, Euer Majestät«, meldete der General.
»Was ist das für ein Mann?« wollte der Kaiser wissen.
»Der allerbeste, den wir finden konnten«, lobte Kissow. »Er hat bereits mehrere schwierige Kurieraufträge fürs Vaterland glanzvoll erledigt. Ein Offizier der Feldjäger Eurer Majestät aus Omsk. Er ist also Sibirier, was für unser Vorhaben geradezu ideal ist. Dazu mutig bis zur Tollkühnheit, jedoch stets besonnen und überlegen.«
»Wie heißt dieser Wundermann?«
Michael Strogoff, Majestät, fuhr der General fort. Und um es in der gegenwärtigen bedrohlichen Lage nicht auffallen zu lassen, dass wir uns seiner bedienen wollen, habe ich ihn durch eine List herbeischaffen lassen.
Durch welche List?
Durch seine scheinbare Festnahme als entflohener Deserteur. Kein Augenzeuge dieser täuschend echt inszenierten Verhaftung durch unsere Geheimpolizei.
Wenige Augenblicke später betrat Michael Strogoff, blass, aber gefasst, das kaiserliche Kabinett. Er wusste noch nicht, was ihn hier erwartete. Schweigend musterte der Zar Strogoff, der ebenso stramm militärisch wie ehrerbietig grüßte. Der Zar besah dessen hochgewachsene, breitschultrige Erscheinung, der die Offiziersuniform der kaiserlichen Feldjäger wie angegossen stand, die kühne Nase und die kühlen blauen Augen. Dann fragte er seinen künftigen Kurier, ob es zutreffe, dass er Sibirier sei.
»Jawohl, Majestät«,
bestätigte Michael Strogoff, und er fügte hinzu, wie genau er sein Heimatland, wo seine Mutter Maria Strogoff noch heute lebe und die vielen Sprachdialekte kenne. General Kissow fügte hinzu, dass der von ihm ausgewählte Kurieranwärter dem kaiserlichen Feldjägerkorps seit 10 Jahren angehöre, sich mehrmals durch tollkühne Botenritte ausgezeichnet habe und vorzeitig zum Hauptmann befördert worden sei. Erst jetzt erfuhr Michael Strogoff, weshalb man ihn erst verhaftet und dann wie einen Gefangenen zu seinem Kaiser transportiert hatte. Des Zaren Augen ruhten wohlgefällig auf Strogoff. Er griff nach einem bereits geschlossenen Brief, ohne Kaiserwappen und Empfängeradresse, und sagte leise, aber nachdrücklich: »Dieses Schreiben soll meinem Bruder, dem Großfürsten, so schnell wie möglich übergeben werden. Nur ihm persönlich und keinem anderen.«
»Wo ist seine Hoheit, der Großfürst?« fragte Michael Strogoff.
Der Zar seufzte. Ohne die politischen und kriegerischen Hindernisse zu erwähnen, welche zwischen ihm und seinem Bruder lagen, erklärte er:
»Mein Bruder ist in Irkutsk, von allen Nachrichten abgeschnitten.«
»Ich werde nach Irkutsk gehen, Majestät.«
Der Kaiser warnte ihn vor den Tataren und den Rebellen. »Es wird ihnen daran gelegen sein, den Brief abzufangen«, fuhr der Zar fort.
»Es wird niemandem gelingen«, erklärte der Kurier entschlossen.
Der Kaiser warnte Strogoff auch vor dem Verräter Iwan Ogarev, der seinen Weg kreuzen könne.
»Ich werde ihm auszuweichen wissen.« »Führt ihr Weg sie auch dann über Omsk?«
Strogoff bejahte. Der Blick des Zaren schweifte an seinem neuen Kurier vorbei, und er ergänzte hart:
»Du darfst deine Mutter nicht besuchen. Es besteht die Gefahr, dass du dabei erkannt würdest.«
Strogoffs Antwort kam diesmal nicht so schnell wie sonst.
»Ich werde meine Mutter nicht aufsuchen«, erklärte er dann bestimmt.
Der Zar übergab Strogoff den wichtigen Brief. »Die Rettung von Sibirien hängt von ihm ab«, sagte er ernst. »Und vielleicht auch das Leben meines Bruders, des Großfürsten.« »Seine kaiserliche Hoheit, der Großfürst, wird in den Besitz des Briefes gelangen«, erklärte der Kurier überzeugt.
»Du wirst auf jeden Fall durchzukommen versuchen.«
»Auf jeden Fall, bis der Tod mich hindert.«
»Mein lebender Kurier ist mir mehr wert«, versetzte der Zar scharf.
»Ich weiß, Majestät, und darum werde ich auch lebend nach Sibirien gelangen.«
Der Zar schien an Strogoffs ruhigen, selbstbewussten Antworten gefallen zu haben.
»So mach dich also auf den Weg, Michael Strogoff«, sagte er. »Geh mit Gott, für Russland.«
Der Kurier grüßte militärisch stramm und verließ das Arbeitskabinett des Zaren. »Ich glaube, Strogoff ist der richtige Mann für diese Aufgabe«, wandte sich der Zar zufrieden an General Kissow.
»Ich bin auch der Meinung, Euer Majestät«, war die Antwort des Generals.
Das waren die ersten beiden Kapitel und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.